Guten Abend miteinander. Ich freue mich sehr, euch wieder zu sehen. Und ich freue mich auch wieder, dass ich nicht alleine da bin. Nach dem Eklat vom letzten Mal. Ich weiss zwar nicht, was er war, aber vielleicht war er nichts. Ich bin heute gefragt worden, wie es mir so geht. Von vielen. Und der eine hat noch gefragt, ja, wieso denn eigentlich? Und ich sagte, es geht mir gut. Die Antwort ist schnell gekommen. Weil ich Freude habe an Jesus. Und das ist heute wirklich so. Ich habe heute einen kleinen Sieg erlebt. Ich bin seit einer kurzen Weile wieder in einem ganz stinknormalen Job. Ich gehe am Morgen um 4:30 auf, bin um 6 Uhr auf der Arbeit, komme abends um 5 Uhr etwa heim. Und ich muss eine ganze Stunde zu dieser Arbeit fahren. Gar nicht so mein Ding. Fahren tue ich gern, aber was ich gemacht habe, ich tue an dieser Stunde immer meine Bibel hören. Und manchmal auch eine Andacht. Und ich muss sagen, das ist etwas, das ist richtig lässig geworden. Ich freue mich nur schon auf die Fahrt jetzt. Auch wenn es holpert und rumpelt mit dem Auto, das ich habe. Und das ist einfach etwas, was mir bewusst geworden ist, was wir an Jesus wirklich haben. Das Lied finde ich jetzt für mich ganz sehr passend. Ist einfach gewaltig. Ich habe eine Bibelstelle mitgenommen heute, die auch gut passt zu dem Thema von heute Abend. Wer weiß, was das Thema ist für heutigen Abend? Der Kampf um unsere Gedanken. Ich finde das eines der kühlsten Themen, weil es einfach etwas ist, was so real ist und das, was wir in der Bibel entdecken, auch so real ist und es eben wirklich funktioniert, mit diesen Gedanken können zu Schlag kommen. Wir haben ja nicht immer nur die besten Gedanken. Aber Gedanken, wie wir es letztes Mal schon erfahren haben, die haben eine saumässige Macht. In den Psalmen, ich sage jetzt nicht, woher er kommt, ihr werdet sofort wissen, welcher Psalm, das ist einer der bekanntesten. Aber es hat mich einfach ganz frisch gepackt. Glücklich ist der Mensch. He? Glücklich ist der Mensch, der so lebt, der in dieser Weise lebt. Er folgt nicht dem Vorbild der Frevler. Und er betritt nicht den Weg der Sünder. Jetzt wissen alle, das ist Psalm 1, ganz klar. Mit Leuten, die über andere lästern, setzt er sich nicht an einen Tisch. Vielmehr macht es ihm Freude, in der Heiligen Schrift zu lesen. Tag und Nacht denkt er darüber nach und sagt Gottes Wort laut vor sich hin. Habt ihr so Erfahrungen gemacht? Machen wir das mit dem Lesezeichen, mit anderen Hilfsmitteln zum Beispiel, die wir kennengelernt haben in diesem Kurs. Ich mache das im Auto, das ist ein perfekter Ort, das hört mich niemand. Ich kann so richtig laut sein und das braucht viel, um den Motor zu übertönen, der mich hier hinbringt. Eine geniale Sache. Es heisst nachher, Vers 3, er gleicht einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Seine Früchte trägt er zu seiner Zeit. Er trägt Früchte zu der Zeit, die bestimmt ist für die Frucht. Aber noch viel gewaltiger ist da, wo nachher kommt. Und seine Blätter welken nicht. Ein Baum, der Blätter nicht verwelkt. Wir reden hier nicht von einem Nadelbaum. Von einem Laubbaum, der hat Blätter, oder? Ein Laubbaum, der Blätter nicht verliert. Das ist etwas Spezielles. Das sind wir, wenn wir uns an Gott orientieren. Und meine Erkenntnis dabei ganz neu ist einfach, wie gewaltig Gott wirklich ist. Wie gewaltig mächtig die Wahrheit ist. Gerade in dem Kampf mit den Gedanken ist das enorm. Man glaubt es fast nicht. Aber es ist so eine grosse Realität, die Kraft der Wahrheit, wenn man sie auf den Punkt bringt. Du kannst das beste Auto auf der Welt haben, wenn das auf Böck oben ist, all der Power, wo du hast, wird nichts bringen. Die drehen du fürchterlich schnell. Du kommst keinen Zentimeter weit, wenn nicht der Reibung da ist. Und das ist genau wahr mit der Wahrheit. Die Wahrheit wird nur im Gegensatz zu der Lüge mächtig. Die Wahrheit allein, wenn sie nur theoretisieren, aber in dein Leben umsetzt und im Leben einsetzt, wird sie keine Wirkung zeigen. Oder gerade die entgegenteilige Wirkung. Räder in der Luft bringen die nie hinein. Das ist frustrierend. Aber Räder am Boden Das braucht erstens mal die Räder. Manchmal quietscht es und manchmal tut es. Es ist nicht gerade so das, was man sich vielleicht vorstellt. Und genau das ist die Sache mit der Wahrheit. Im Glauben überwinden kann man nur, wenn die Wahrheit eines von diesen Bestandteilen ist in dem Kampf. Kampf ist ein Wort, das ist nicht sehr modern. Kampf hört man nicht gern, Kampf hat man nicht gern. Und wir preisen uns über den Frieden, den wir hier haben. Den Wohlstand. Wohlstand und Kampf, das sind zwei Sachen, die gehen nicht ganz Hand in Hand. Sobald Kampf da ist, ist die Gefahr gross, dass auch der Wohlstand kleiner wird. Was ist uns wirklich am Herzen? Wohlstand. Jeder von uns geniesst den Wohlstand. Wir haben uns so daran gewöhnt. Ich glaube, meine Generation kann gar nicht mehr davon berichten, was es ist, keinen Wohlstand zu haben. Nur schlimmer bei unseren Kindern, oder? Die kennen noch viel weniger irgendwie eine Zeit von Mangel. Sie sind jung und sie haben alles vor der Gründung. Aber der Kampf, der geistliche Kampf, ist nichtsdestotrotz real. Jetzt wäre es vielleicht gut, wir könnten das Licht davor ein bisschen wegnehmen. Das haben wir das letzte Mal recht gut hingebracht. Wir tun es ja, danke vielmals, wir tun es ja da mit geistlichen Sachen fokussieren, an diesem Seminar, oder? Wir tun die Freiheit aus der geistlichen Perspektive anschauen und schauen, was kann das für Einfluss haben in meinem Alltag. Ja, ich würde weiter runterfahren mit dem Licht. Zwischen dem Reich von der Finsternis und dem Reich vom Licht. So wie die Spannung zwischen dunkel und hell ist, ist auch der Kampf absolut real und gegenwärtig. Zwischen dem Vater von der Lüge und dem Geist von der Wahrheit. Ist eine gewaltige Spannung, ist nie das Gleiche. Aber sie kämpfen, wenn man dem so sagen kann, ums Gleiche. Vor allem einer kämpft, weil er einfach nicht wahrnehmen will, dass er besiegt ist. Aber auch zwischen Christus und dem Antichrist, zwischen Gut und Bös, ist ein gewaltiges Spannungsfeld. Und das ist etwas, das erleben wir alle in unserem Alltag. Also wir befinden uns mitten in einem Krampf. Und wenn man das erst riecht, ist es ein Kampf. Und genau das ist Kampf, Krampf. Es ist etwas, das, wie gesagt, wir sind es vielleicht nicht mehr ganz gewöhnt. Wir haben es sicher nicht gern und es bringt unangenehme Situationen mit sich. Vielleicht ist ja das Seminar ein Krampf. Ich weiss ja nicht, wie gern du heute Abend da bist. Ich bin gern gekommen, ich habe mich darauf gefreut. Ich schnurre einfach gern. Weiss nicht, wieso ihr da seid. Aber immer, wenn ein Kampf da ist, wo man sich eigentlich scheucht davor, wird es zu einem Krampf. Aber ein Kampf muss nicht immer ein Krampf sein. Ich will, dass du dich zu deinem Nachbarn drehst und einfach mal kurz darüber austauschst, was habe ich für Krämpfe in dieser Woche? Hä? Tönt darüber austauschen, 2 Minuten. Was hast du für Krämpfe gehabt? Lass das einfach mal los. Also ich sehe, die Krämpfe sind auch bei euch absolute Realität. Ausser ihr habt über etwas ganz anderes geschwätzt. Aber offensichtlich ist es schon ein Teil von unserem Leben. Manchmal auch etwas, was unser Leben völlig durcheinander bringt, vermiesen. Und es ist wirklich so, das ist wahrscheinlich eine Erfahrung, die ihr euch auch ein bisschen zum Schmunzeln gebracht habt. Wir haben ja verschiedene Taktiken, wie wir mit so Krämpfen oder Kämpfen umgehen, oder? Eben, dass es ein Krampf werden sollte. Die eine Taktik, die Vogel-Strauß-Taktik hier, ist eine Taktik. Aber sie entblößt noch ein viel grösseres Ziel, als wenn wir den Sand nicht in den Sand stecken würden, den Kopf. Damit wollte ich nur sagen, verstecken bringt gar nichts. Der Kampf tobt sowieso. Da kannst du zuerst einmal gar nichts machen, denn er ist grösser als nur du selber. Aber du bist ein Teil von dem Universum, du bist ein Teil von dieser Nation, du bist ein Teil von der Familie, wo du drin bist, ein Teil vom Job, deiner Mitarbeiter, ein Teil von deiner Familie und du bist auch ein Teil von dir selber. Die Frage ist da, wenn es um Kampf geht, ist ja offensichtlich auch ein Gegner da. Einer will ja das Böse, so unangenehm. Einer ist verantwortlich. Und wenn wir es um die geistliche Sphäre haben, dann sind wir da beim Teufel. Und jetzt kommen wir zu einem heiklen Thema, wenn es um Christen geht, oder? Der Teufel. Wie gut kennst du den Teufel? Uiuiuiui. Die Frage sollte man nicht stellen. Wir müssen Jesus kennen, aber sicher nicht den Teufel. Da gebe ich dir absolut recht. Aber die Bibel rät uns, dass wir den Teufel auch kennen sollen. Wie willst denn du wissen, was der Sinn und Inhalt vom Kampf ist, wozu du kämpfen sollst oder wie du kämpfen sollst, wenn du den Feind nicht kennst? Wie willst du Stellung beziehen, wenn du den Feind nicht kennst, wenn du nicht weißt, was dem seine Absichten sind, wenn du nicht weißt, was er wirklich will? Wenn du weißt, wer der Teufel ist, kannst du auch ganz klar Stellung beziehen. Es geht nicht darum, dass wenn wir den Teufel kennen, dass wir ihm nachfolgen wollen. Es geht darum, dass wir besser verstehen, was eigentlich passiert in diesem Kampf. Es geht darum, dass wir verstehen, was er für Absichten hat, damit wir nicht ungeschützt reinlaufen. Und darum ist es wirklich wichtig, dass wir den Feind auch kennen. Und der Teufel ist unser Feind. Der hat nichts damit zu tun, wie viel Schlechtes du machst. Er ist nur schon dein Feind, weil du den Namen von Gott trägst. Christ. Das macht dich zum Feind vom Teufel. Und es hat mal so einen Kleber gegeben, so einen blauen, oder? Du kannst Gott tot sagen und tot lachen und all die Sachen und ihn doch nicht hindern, dich zu lieben. Das trifft beim Teufel auch zu, nur ist beim Teufel keine Liebe. Du kannst den Teufel verleugnen. Du kannst nicht an ihn denken. Aber das tut die Temperatur der Hölle nicht um 1 Grad senken. Der Kerl existiert. Und der Kerl hat auch eine Macht, wie wir heute erkennen werden. Also den Feind kennen, das ist wichtig. Und wir werden uns jetzt Abend mit dem auseinandersetzen und schauen, wer ist er denn eigentlich? Aber das Ziel dabei ist nicht, ihn zu verehren, überhaupt nicht. Das Ziel dabei ist zu verstehen, wer bin ich denn eigentlich? Aber auch zu wissen, was Gott denn uns gegeben hat mit dieser Stellung, die wir in Christus haben, in dem Kampf innen. Dass wir eben können siegreich sein, dass wir nicht Opfer sein müssen, sondern dass wir in diesem Kampf innen gewappnet mit dieser Stellung vom Sieg raus können bestehen. Denn ganz ehrlich, Jesus oder Gott tut uns nicht mehr schützen wie andere Menschen vor Leid und Übel. Vielleicht stößt das jetzt bei deinem Denken an. Vielleicht bist du anderer Meinung. Aber schau doch einmal um. Probiere mal eine Statistik zu haben und zu schauen, sind denn Christen mehr geschützt vor Leid als Nicht-Christen? Ich glaube nicht, dass es so da ist. Ich glaube gleichzeitig, dass das auch absolut im Plan von Gott ist. Denn in dem Kampf gibt es viel zu lernen von dem, was wir wirklich wollen. Was willst du als Christ? Du willst Fülle von Gott ganz und gar erleben. Du willst Freude vom Herrn wirklich erleben. Und ganz ehrlich, wenn du den Kampf nicht pfuderweisest, sondern sagst, okay Gott, was ist da drinnen für mich? Was willst du mir damit klar machen? Wenn du auch mit Gottes Hilfe das annimmst und nicht pfuderweisest, ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil zu deiner Fülle in Christus, die du kannst haben. Also, Satan, das gleiche Wort wie Teufel, ist ein Täuscher. Und das kann er saumässig gut. Aber ganz wichtig dabei sind ein paar Fakten. Satan ist trotz allem nicht wie Gott. Er gibt sich wie Gott, aber er selber ist ein geschaffenes Wesen. Er ist von Gott geschaffen worden. Er war ein Engel, ein bedeutender Engel sogar. Und noch bevor die Erde erschaffen worden ist, berichtet die Bibel darüber, dass er abgestürzt worden ist von Gott auf die Erde. Weil er sich gegen Gott erhoben hat, weil er hat wollen sein wie Gott. Nur ist mit ihm nicht nur er selber, sondern eine ganze Legion, also ich sage jetzt mal Hunderttausende, vielleicht auch Millionen, ganz viele andere Engel auch mit ihm auf die Erde gestürzt worden. Das erklärt auch, wieso der Teufel schon gegenwärtig war bei Adam und Eva. Wie lange das dazwischen war, zwischen dem Fall vom Teufel zu Adam und Eva, weiß ich nicht. Das kann lang oder kurz sein. Die Tatsache ist, er war schon dort. Satan ist ein Täuscher. Er ist ein geschaffenes Wesen. Gott ist der Schöpfer. Das alleine zeigt ja schon das Machtverhältnis, oder? In sich. Aber Satan, Satan, weil er eben nicht ist wie Gott, ist nicht allgegenwärtig. Gott ist allgegenwärtig. Das ist eine Eigenschaft, die er hat. Es übersteigt unser Verstehen, aber es ist nichtsdestotrotz eine Realität. Als Täuscher will der Teufel uns weismachen, dass er das auch ist. Er ist es nicht. Aber wie ich erwähnt habe, der Teufel ist nicht alleine gefallen auf dieser Erde. Und weil er der Größte ist von diesen Engeln oder Dämonen, kannst du es nennen wie du willst, oder schlechte Engeln, hat er ein ganzes Netzwerk, wie wir werden sehen. Und das macht er sich zu nutzen, um dich zu täuschen, wie gross und wie mächtig das er ist. Er hat noch andere Mittel. Aber wichtig ist einmal, er ist nicht allgegenwärtig. Satan, der Teufel, kann nicht gleichzeitig an mehreren Orten gegenwärtig sein. Er selber. Und drittens, er ist nicht allwissend. Satans Wissen ist beschränkt. Und zwar deutlich beschränkt. Das wird offensichtlich im Buch vom Hiob oder auch in der Geschichte vom Nebukadnezar, seinem Traum. Es gibt mehr so Geschichten, aber dort wird deutlich, dass all die Hellseher und Wahrsager nicht hätten können sagen, was der König geträumt hat. Ja, du musst uns doch sagen, was du geträumt hast, sonst können wir ja gar nichts deuten. Aber der Nebukadnezar hat deutlich gesagt, ja, wie weiss ich denn, dass ihr mir die Worte sagt? Ich will, dass ihr mir sagen, was ich geträumt habe. Dann weiss ich, dass Gottes Geist in euch gegenwärtig ist. Niemand hätte es können. Aber wer hätte es können? Der Daniel. Und wieso hätte er es können? Weil er klüger war als alle anderen. Weil er Jude war. Er hätte es können, weil er ein Kind Gottes war. Gott, der Allmächtige, der Allwissende, hat ihm das offenbart. Und Gott hat ihm das offenbart nicht, um den Daniel gross zu machen, sondern sich vor dem Nebukadnezar zu zeigen, wer er wirklich ist. Und das hat gewaltige Konsequenzen gehabt. Manchmal sind wir Christen baff, wie Nicht-Christen über eine Offenbarung von Gott reagieren. Wir, ah ja genau, das könnte ja Gott sein. Und andere, wow, das ist unglaublich, was Gott kann. Das haben wir manchmal auch ein bisschen verloren. Wir wissen das so viel. Aber irgendwie, wenn sich denn Gott mal offenbart, ja. Hä? Gott ist allwissend, der Teufel ist da nicht. Er täuscht das aber, weil ein Täuscher ist auch wieder vor. Und wir werden auch noch sehen, wie. Und darum lässt sich auch die Macht vom Teufel mit der von Gott überhaupt nicht vergleichen. Kolosser 2, Vers 15. Er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Er führt sie im Triumphzug, mit der für Christus abgehalten wird. Er führt sie wie im Triumphzug mit, der für Christus abgehalten wird. Ganz klar, der Teufel ist ein besiegter Feind. Seine Macht ist so etwas von begrenzt. Ich drücke da ein bisschen das Falsche. So. Und an anderer Stelle, Epheser 1, Vers 21, diese Macht ließ er auch an Christus wirksam werden. Er hat ihn vom Tod auferweckt und ihn an seine rechte Seite gesetzt. Das ist schon die Macht, die wir sehen, die der Teufel nicht hat. Leben. Das hat nur Gott. Gott hat Wort vom ewigen Leben. Der Teufel hat auch Wort, aber nicht vom Leben, sondern vom Tod. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Lebensspender ist Gott. Er ist die Wahrheit. Der Teufel ist die Lüge. Und alles, was er macht, ist gelogen, erstunken. Einfach falsch. Der Teufel kann nie aufrichtig sein in seiner Art. Er kann die Worte sagen, aber was er verfolgt damit, ist die Lüge. So heisst es auch weiter im Vers 22. Also ich muss das verknüpfen mit Vers 21. Also diese Macht ließ er auch an Christus wirksam werden. Er hat ihn vom Tod auferweckt und ihn an seine rechte Seite gesetzt. Im Himmel, hoch über Mächten und Gewalten, Kräften und Herrschaftsbereichen und über allen Namen, die man anruft. Nicht nur in dieser Zeit, sondern auch in der kommenden. Das setzt einfach mal ganz deutlich, wer wirklich der Herrscher ist. Die Frage, die da natürlich im Raum bleibt, wieso haben wir denn überhaupt noch Angst vor dem Teufel? Es heisst ja nicht, dass er keine Macht hat, oder? Es heisst nur, dass er besiegt ist und seine Macht begrenzt ist. Das ist mal etwas, was wir ganz fest wissen müssen über den Feind, mit dem wir tagtäglich zu tun haben, ob wir es glauben oder nicht, aber wir haben damit zu tun. Wir schauen kurz Strategien an, die der Teufel hat als Täuscher. Eine Strategie, wie kurz angedeutet, ist das von einem organisierten Netzwerk. Er ist ja nicht allwissend, nicht allgegenwärtig. Dazu braucht er seine Helfer. Man kann sie Dämonen nennen oder böse Engel, wie auch immer. Das ist eigentlich so etwas von egal. Aber er ist der Herrscher von einem riesigen Netzwerk. Und das Netzwerk braucht er, um Macht auszuüben. Seine begrenzte Macht, die übt er aus. Wir sind auf der Erde und das ist sein Reich. Auf dem Reich hat er ziemlich freie Hand. Und wo leben wir? Wir leben hier. Das scheint nicht zu passen. Aber das ist Gottes Entscheidung, dass er uns hier hingepflanzt hat, auf die Erde. In das Reich von dem Teufel. Ich habe lange wirklich ein Problem damit. Ich habe lange Gott nicht verstanden, wieso machst du so etwas? Das macht doch keinen Sinn. Heute denke ich anders. Heute sehe ich den Sinn dahinter. Aber ich habe auch verstanden, wer mein Herr und Heiland ist. Ich habe verstanden, was meine Stellung in Christus ist. Ich habe verstanden, dass Gott mir den Sieg gegeben hat. Aber der Kampf nicht von mir genommen hat. Ich habe verstanden, dass ich von dieser Krankheit, die man Sünde nennt, leide. Wie einer, der ein Krebsgeschwür hat. Ich bin inwendig, am inwendigen Mensch bin ich erlöst, bin ich frei. Aber in dem Körper, den ich habe, in diesen 1,72, Das ist nicht alles zum Besten. Der Körper, der leidet. Der Körper ist nicht erlöst wie meine Seele. Der wartet auf die Erlösung. Genauso wie die Natur auch ächzt und krächzt und wartet auf die Erlösung. Das macht sich der Teufel mit seinem organisierten Netzwerk zunutze. Und er täuscht uns da drinnen, weil wir ja nur Augen haben für das, was vor unseren Augen ist, dass wir meinen, oh, hallo, damit habe ich nicht gerechnet. Aber das ist nur, weil wir ihn nicht kennen, weil wir nicht verstehen, wer er ist. Er ist ein Tyrann und von Heerscharen von gefallenen Engeln. Das können wir in Offenbarung 12, Vers 7 lesen. Er regiert über unsichtbare Macht und Gewalten. Unsichtbare Macht und Gewalten, eben Engel. Er regiert darüber. Böse Geister, die die finstere Welt beherrschen, das ist seine Domäne. Was haben wir da damit zu tun? Natürlich nichts, oder? Jetzt, als wir vorhin kurz austauscht haben über eure Krämpfe und Knürze, ich könnte ja fast davon ausgehen, dass er viel mit Enttäuschung zu tun vielleicht oder mit Frustrationen. Das sind meistens Situationen, die mit einer Begebenheit zu tun im Leben. Eines von diesen Ämtern, die ich habe, an diesem neuen Job ist, Schocke parat habe auf dem Empfangstresen von dem Sekretariat von der BLS. Ja, wir wollen, dass es diesen Mitarbeitern gut geht. Das ist ja nichts Schlechtes. Wisst ihr, was das Problem ist? Probier mal einen Tag ohne Schocke. Ganz ehrlich. Das ist nicht so einfach. Ha! Ich habe manchen Tag probiert, mal einen Tag ohne ein Schöckeli zu nehmen. Ich muss sie noch selber auffüllen. Heute habe ich es geschafft. Aber das war ein Kampf. Da sind wir genau auf dieser Welt oder in dieser Welt innen, wo nicht nur das Physische betrifft. Denn wenn ich das Schöckeli sehe, dann passiert etwas da oben und da unten. Oh, das ist fein, das wollte ich. Da regt sich so die alte Natur in einem innen, könnte man sagen, oder? Und genau das ist auch das Ziel der Versuchung. Andere Sachen, die so süß sind wie Schoki, Sexualität, Geld und Macht, all diese Sachen, mit dem haben wir Christen ja nichts zu tun, meinen wir. Aber wenn man ein bisschen offene Augen hat und ein bisschen ehrlich ist, sind wir alle da drinnen versucht. Und wir alle sind nicht immer die siegreichen Helden. Jetzt, was haben wir mit dem Teufel zu tun? Der Kock plagt uns. Der plagt uns. Bringen wir das jetzt zusammen mit meinem liebenden Gott? Ist das nun real oder ist es nicht real? Ich finde das extrem real und saumässig spannend. Aber es ist nur spannend, weil das Ganze eben auch eine Lösung hat. Aber seine zweite Strategie sind Gedanken, die er uns eingibt. Der Teufel ist nicht allwissend und der Teufel kennt unsere Gedanken auch nicht. Hä? Ja, Gott sagt, dass er unsere Gedanken kennt, dass er unser Inwendigste kennt und sogar trennen zwischen Mark und Bein, haben wir das letzte Mal gelernt. Der Teufel kann das nicht. Wisst ihr, was einen guten Menschenkenner ausmacht? Einer, der ganz gut und präzise beobachten kann. Wenn ich dich eine Woche lang beobachte, dann kann ich schon sehr viel über dich sagen. Ich sehe, was du für Mödel hast. Ich sehe von deiner Haltung an über dein Gesicht, ob du fröhlich bist, ob du plagend bist, traurig bist. Das sieht man alles. Das kannst du ein Stückchen verbergen. Aber wenn man dich beobachtet, wenn man dich einfach so erlebt, wirst du dich nie anders verhalten können als der, wo du bist. Darum ist Ehe manchmal auch schwierig. Irgendwann verliert man die, wie soll man es dem sagen, die Haltung vor dem anderen, oder? Und man ist einfach, wer man ist. Und dann kommt, wow, das hätte ich nicht gedacht. Das ist wie, wenn du heiratest, oder? Das ist alles tipptopp. Die Frau gibt sich das Beste. Sie hat noch nie so schön ausgesehen wie am Hochzeitstag. Aber ist es am nächsten Morgen? Ohne Make-up und ohne Strauß? Ja, das ist ein Witz, ihr dürft lachen. Aber jetzt ernsthaft. Der Teufel kann uns Gedanken einpflanzen. Wie macht er das? 1. Chronik zum Beispiel. Und Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, Israel zu zählen. Wer hätte David gereizt? Der Teufel. Ist euch die Geschichte ein bisschen gegenwärtig? Es ist den Königen von Israel verboten gewesen, ihr Herz zu zählen, und zwar mit grosser Strafandrohung. Aber ausgerechnet der David, der Mann nach Gottes eigenem Herz, ist blind wie etwas und zählt das Volk. Sogar sein Hauptmann, der nicht gerade ein geistlicher Held war, hat ihn gewarnt, soll das ja auch nicht machen, wir gewinnen ja alle Kämpfe und all die Sachen, mach doch das nicht. Aber nein, der David, ich will, dass gezählt wird. Der Grund dafür war der Teufel. Natürlich hat er Konsequenzen von diesem Fehler tragen, aber der Teufel hat ihn gereizt. Wieso ist das wichtig? Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wieso er mit jemandem, die Frau oder einem Freund oder einem Gemeinsmitglied, so fürchterlich hinter die Ohren gekommen sind? Es ist nicht immer, weil der andere schlecht ist. Wie wir ja zuerst meinen, oder? Das ist nämlich ein Dritter mit im Bund, der Teufel. Und der tut seine Rolle ganz aktiv ausfüllen. Er reizt. Es ist nicht einfach nur, er hat irgendetwas gemacht. Er reizt. Das ist sein Ziel, der Sack. Er will, dass du verrückt wirst. Er will, dass du mit dem anderen nicht auskommst. Und das ist ihm egal, wer das ist. Ob deine Frau, deine Freundin, dein Arbeitskollege, dein Pastor, was auch immer. Das ist ihm völlig egal. Er reizt dich. Ein anderes Beispiel. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Beim ersten kannst du sagen, das ist Altes Testament. Das glauben wir ja sowieso nicht. Oder nicht so wichtig. Und da kannst du jetzt sagen, okay, der Simon Iskariot, von dem war ja nicht mehr zu erwarten, das war ja sowieso ein Verräter, oder? Aber es kommt noch viel besser. Was sagen denn dazu Ananias und Sapphira? Sind das auch so Larifari-Christen gewesen? Hä? Das sind Säulen der Gemeinde gewesen, ihr Lieben. Wenn du denen etwas aussetzt, also dann... Aber los einmal. Petrus sagte zu ihm, Ananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet? Was würde ein Christ nie machen? Warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Was ist denn das Problem gewesen? Hätte ich kein Problem gehabt, oder? Aber weil Gott unsere Gedanken kennt, nicht nur unsere Taten, sondern unsere Gedanken, ist er eben ein Richter von unseren Gedanken. Er weiß, ob das gute oder schlechte Gedanken sind. Er weiß, woher die Gedanken kommen. Und weil sie vom Teufel sind, kann er sie nicht gutheissen, selbst bei seinen eigenen Kindern nicht. Das müssen wir auch mal wissen. Wir können uns nicht nur einfach damit entschuldigen, ja, ich bin als Kind Gottes. Und, hä? Wir sind verantwortlich für das, was wir tun, selbst dann, wenn wir täuscht sind. Und darum ist das mit dem Kampf eben wirklich ein heisses Eisen. Es ist wichtig, dass wir ihn verstehen. Und es ist wichtig, dass wir darin eine Stellung beziehen. Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Das war das Problem. Das war so Usus dort bei der ersten Gemeinde, oder? Wie es heute ja auch ist. Alle haben ihren Besitz verkauft und das verteilt. Kein Zeichen von der Gemeinde. Jede Gemeinde will irgendwie, oder? Super. Und sie wollten da mitmachen. Ich sage jetzt mal, ich weiß ja nicht, ob das stimmt, aber sie haben etwas von dieser Ehre wollen. Aber eben, sie waren enttäuscht. Ja, wir müssen ihnen nicht das Ganze geben. Wir können ja einen Teil zurückhalten. Das ist ein teuflischer Gedanke in einem Christ. Sind sie weniger wert? Haben sie ihr ewiges Leben verloren deswegen? Überhaupt nicht. Sie waren einfach enttäuscht und sie haben die Konsequenzen davon getragen. Zwar happige Konsequenzen. Beide, hintereinander, schlagartig, sind sie gestorben. Zum Glück hat Gott damit aufgehört. Er hätte sonst keinen Redner. Heute vielleicht einen anderen. Aber vielleicht wäre ein anderer Redner dann keine Leute. Also, die zweite Strategie sind Gedanken, die uns Gott eingibt. Entschuldigung. Er gibt uns auch Gedanken, aber das Problem ist der Teufel, wo uns die falschen Gedanken eingibt. Eine dritte Strategie, Entschuldigung, das ist ja, ich drücke wieder am Falschen. Das dritte, und es gibt vier von diesen Strategien vom Teufel, ist Versuchung. Anklage und Täuschung, die gehören zusammen. Satan versucht, uns in Sünde zu verwickeln und negative Gedankenmuster aufzubauen und uns zu weltlichen Denkweisen zu verführen. Und damit fängt er an, nicht wenn du Christ wirst, damit fängt er an oder hat angefangen im Paradies. Du kommst auf die Welt mit einem verdrehten Denken. Du kommst auf die Welt mit einer negativen Haltung der Wahrheit oder Gott gegenüber. Und das ändert sich nicht einfach, wenn du Christ wirst. Wenn du Christ wirst, hast du eine Erkenntnis, dass Jesus Gottes Sohn ist. Du hast eine Erfahrung gemacht, wie gut das Gott ist. Aber jetzt bist du konfrontiert mit der Lüge, die darin steckt. Und genau das macht er sich zunutze durch Versuchung. Wenn er es einmal hätte versuchen können, das heisst, wir sind dieser Versuchung erlegen, dann wird er zum Ankläger. Siehst du jetzt, ich habe es doch gewusst, du bist nichts wert. Du willst es, aber du kannst es nicht, du bist ein Pfeife. So jemand kann Gott nicht lieben. Und damit will er uns im Glauben lassen, dass er immer noch unser Meister ist. Und ich kann euch sagen, das klappt ihm gut. Manchmal haben gerade mehr Christen mehr Glauben an den Teufel als an Gott. Weil wir immer auf unser Versagen schauen. Und von dem gibt es genug. Und an dem tun wir uns messen. Aber an glauben wir denn? Wenn wir an Gott würden glauben, in solchen Situationen, was würden wir denn machen? Halleluja, würden wir schreien und sagen, danke Gott, dass du mir den Kabis vergeben hast. Ganz ehrlich. Das ist kein christliches Verhalten, zu sagen, oh, jetzt habe ich wieder gesündigt, was bin ich für ein schlechter Mensch. Was erwartest du denn eigentlich? Nur wenn du Christ bist, kannst du jetzt alles checken. Nein. Ein Christ ist einer, der abhängig bleibt von Gott, weil er weiß, er kann es selber nicht bringen. Und darum geht er nach dem Versagen zu Gott und tut Buße dafür. Das heisst, ich stimme mit Gott überein, das war nicht gut gewesen. Das habe ich gemacht. Danke für deine Vergebung und jetzt gehe ich weiter. Mit den Konsequenzen, wo ich vielleicht aus meinen Fehlern raus muss ziehen. Aber ich gehe weiter mit Gott. Das ganz ehrlich. Für sehr viele evangelikale Gemeinden ist das zu billig. Aber das ist nur im Kopf billig. So zu leben ist gar nicht billig. So zu leben kostet dich alles. Es kostet dich deine Ehre und Achtung vor den Mitmenschen, weil du bist ein Versager. Aber die Schwachen hat Gott gern und für die Schwachen ist er gekommen. Also Versuchung und Anklage. Das ist die Art und Weise, die dritte Art und Weise, wie der Teufel uns zeigen will, dass er mächtig und gross ist. Die vierte und letzte ist Einfluss durch unbereinigte Sachen in meinem Leben. Gibt es das bei einem Christen? Die blöden Fragen, hört doch mal auf mit denen. Ja, die gibt es. Genau wegen dem habe ich ja Stress. Und genau das ist sein Punkt. Und darum sagt die Bibel, bringt alles so gleich wie möglich in die Ordnung, dass der Teufel genau diese Situation nicht ausnutzen kann. Ein reifer Christ ist einer, der schnell, so gleich wie ein Checken, zu Gott geht und Buße tut. Weil er weiß, Das ist ein gewaltiges Angriffsfläche, die der Teufel hat. Sachen, die ich nicht in die Tonung gebracht habe. Wir nennen das einen Fuß in der Tür. Oder? Die Tür bringst du nie ganz zu. Weil du immer noch selber probierst. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Der Zorn ist nicht das Problem da. Aber schaut jetzt, wie der Paulus das selber zusammenbringt. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Und jetzt, das ist nicht ein anderer Vers, das kommt gerade nach einem Punkt weiter. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Er macht die Verknüpfung da. Der Zorn kann eine Plattform schaffen, wo der Teufel kann nutzen kann, wo er das Recht hat, wie ein Fuß in der Tür, zu sagen, hallo, ich bin auch noch da, schau mal. Solange du die Sachen mit Gott nicht in die Ordnung bringst, kann der Teufel immer sagen, schau mal. Und er kann mit zu rechten Finger zeigen. Aber wenn du die Sachen mit Gott bereinigt hast, dann bist du eben heilig. Dann bist du in Christus rein. Und dann kannst du sagen, hallo, Scheiche raus, die Tür geht zu. Das ist plump gesagt. Aber genau das ist Freiheit. Im Bewusstsein, wer ich in Christus bin, was Christus für mich da hat und was Vergebung wirklich ist, hast du die Macht und die Autorität zu sagen, es ist wahr und es funktioniert. Ein anderes Beispiel. Wem ihr verzeiht, dem verzeihe ich auch. Wenn ich hier überhaupt etwas zu verzeihen hatte, so habe ich es um euretwillen vor Christus getan. Red wiederum der Paulus. Mit anderen Worten, ist etwas an ihn hingekommen, von einem Problem, das ich gemeint hat, und er sei ein Teil von dem Problem. Das könnte eine Situation sein aus dem 21. Jahrhundert. Vielleicht sogar von Treffig gewandt. Aber der Paulus sagt, wenn ich hier überhaupt etwas zu verzeihen hatte, so habe ich es um euretwillen vor Christus getan. Er gibt einen Blankoscheck. Er sagt, wenn ich irgendwie etwas in meinem falsch gewesen bin, dann muss es ans Licht. Und ich will vergeben. Auch wenn man mir etwas Falsches gemacht hat. Ich weiß es zwar nicht, aber ich will vergeben. Was für ein Denken ist da dahinter? Aber sicher kein teuflisches. Sondern ein göttliches Denken. Wo er weiss, alles muss als Licht. Denn im Licht kommt Kraft von der Wahrheit, kommt Gottes Kraft zum Tragen und sie treibt als richtiges Ziel. Der Satan soll uns nicht überlisten, sagt er da. He? Ist wieder typisch, oder? Genau das ist Absicht vom Teufel. Der Einflussnahme. Wir wissen doch genau, was für Absichten er verfolgt. Wisst ihr das? Wisst ihr, was für Absichten das er hat? Wisst ihr, dass er hier gegenwärtig ist und nur eins will? Der Zweifel so stark in euch steuert, dass du irgendwie denkst, der Roger, der will gescheiter ruhig sein. Zum Beispiel. Das können auch andere Gedanken sein. Oh, ich bin am falschen Ort wieder, Entschuldigung. Wenn man zwei Sachen bedienen muss und so alt ist wie ich, dann geht nicht immer alles auf. Also. Mögt ihr euch noch an die vier Strategien vom Teufel erinnern? Die sind nämlich wichtig. Und darum möchten wir sie nochmal miteinander aufschreiben. Was ist die erste Strategie vom Teufel, um Einfluss in unserem Leben zu gewinnen? Ihr dürft einfach etwas sagen. Ganz genau. Und wozu steht das Netzwerk? Was verkörpert das Netzwerk? Seine Macht, die er hat, seine Kraft. Aber wir müssen wissen, die Kraft ist gebrochen. Die ist nicht unendlich. Er ist nicht Gott. Er hat Kraft, aber wir sind erlöst von der Macht der Sünde. Das ist unsere Stellung. Aber ja, das ist eins von seinen Strategien. Was ist die zweite Strategie, die er hat? Gedanken. Gedanken, was macht er mit diesen Gedanken? Er will sie, dass wir seine Gedanken denken. Er pflanzt sie uns ein, er will sie uns einpflanzen. Kann er das? Der Teufel hat nur so viel Macht, wie wir zulassen. Wir sind die, die Türen zumachen können. Wir sind erlöst. Wir sind erlöst von der Macht von der Sünde. Noch einmal. Ja? Also Gedanken, ja. Und das Dritte. Was steht oft hinter einem Gedanken?
Shopping.
Was? Shopping? Oder was habe ich gehört?
Shopping.
Shopping. Ja, und was wäre jetzt Shopping? Genau. Ja, so müsste es etwas sein. He? Versuchung. Und wenn die ihr Ziel gefunden hat, dann kommt es zur. Jetzt habe ich Schwein gehabt, dass dann das Kader geworden ist. Achlag. Und der vierte. Einfluss. He? Und wie gewinnt der Einfluss, der Teufel? Unbereinigte Situation in unserem Leben. He? Also, jetzt wette ich, dass du dich wieder zu deinem Nachbarn drehst und genau über den Krampf, Kampf, den wir schon beschrieben haben, einander gegenüber austauscht haben, probiert doch kurz zu erkennen, könnte da der Teufel dahinter gewesen sein? Hä? Ich gebe euch wieder 3 Minuten Zeit zum Austauschen. Jetzt habe ich eine Frage. Kann es jetzt sein, dass jemand ein bisschen überrascht ist? Weil er eigentlich immer gedacht hat, ja, wenn ich Stress habe, bin ich ja selber die Schuld dafür. Ist jemand, der das immer so gedacht hat? Okay. Wem ist da klar gewesen, dass da der Teufel ist? Was ist denn mit den anderen? Das hat jetzt nichts mit Weichmacherei zu tun. Es hat einfach mit der Realität von dem geistlichen Kampf zu tun. Eins der krasseren Beispiele, die wir selber erlebt haben, Sabine und ich, ist in Frutigen passiert, in dem heiligen Ort. Da gibt es eine Frau Ich habe sie schon länger nicht mehr gesehen, aber die ist aufgefallen. Die war immer mit 2 oder 3 Hunden unterwegs gewesen. Das ist soweit noch nicht schlimm, es gibt ein paar Hunde zu Rutigen. Aber was speziell war an der Frau, die hat in jedem Auto oder irgendjemandem hat die hinten nachgefuchtelt und etwas geschrauen und so. Die war ständig irgendwie extrem hochspannungsgeladen, die Frau. Wir wohnen nebenzu von Frutigen, Kandenbrück heisst der Dorfteil. Und da gibt es ein kleines Weg über eine Wiese, wo sogar geteert ist, in das Dorf hier. Unsere Kinder waren noch klein, sie war mit 2 Kindern unterwegs, das eine im Kinderwagen und das andere am Kinderwagen und ist in das Wägel eingebogen und läuft Richtung Dorf. Da kommt die Frau auf der anderen Seite den Weg eingebogen und Sabine denkt, oh nein, der will ich gar nicht begegnen, das ist so unangenehm. Die kommen einander immer näher und wo sie sich kreuzen, haut die Frau der Sabine in die Schulter rein. Und Sabine völlig entsetzt und erzählt mir die Geschichte und sagt, ich habe doch gar nichts gemacht. Sag ich, nicht so sicher. Eigentlich glaube ich nicht, dass du nicht nichts gemacht hast. Ja, was meinst du denn? Ich habe mir denen nichts gesagt. Sag ich, nein. Aber was hast du über sie gedacht? Ich mache das ja nicht, oder? Der Kampf ist real. Und darum sind Gedanken eben nicht einfach nur nichts. Und genau das macht sich der Teufel durch die vielen verschiedenen Art und Weise eben zum Weg zu eurem Herz. Er probiert euch zu beeinflussen. Und das ist möglich. Er kann euch beeinflussen. Auch uns, wir, die so viel kennen. Und darum, wenn das Christsein nur da oben stattfindet und nicht im Herzen, dann reagiert man darauf nur theologisch und sagt, eher nicht. Ich habe mit dem Teufel nichts zu tun. Das beste Opfer. Und er probiert es zu brauchen für seine Zwecke. Und auch das ist möglich, dass ein Christ missbrauchen kann zu seinen Zwecken. Darum, ich sage das einfach ein bisschen salopp, aber es ist ein tiefes Wort. Dass wir sündigen, ist für Gott nicht das Problem. Er erwartet eigentlich nichts anderes. Darum hat er es im Voraus vergeben. Schon ein Ketzer da. He? Vielleicht denkst du anders. Aber ganz ehrlich, Gott erwartet nicht, dass du alles richtig machst. Aber was erwartet denn Gott wirklich? Und so viel sollten wir in dem Kurs schon gelernt haben. Was erwartet Gott von uns als Christen? Ja? Ja, das ist jetzt wieder ein schöner Ausdruck. Macht das ganz pragmatisch, ganz praktisch. Ja, und wie geht das? Ganz genau. Ganz ehrlich. Auch für uns, im 21. Jahrhundert, gibt es keinen anderen Weg, um mit Gott in Tonung zu kommen. Du kannst nur so viel fromm sein und so viel Gutes tun für die Gemeinde und alles, aber wenn du deine Sachen zwischen dir und Gott nicht in Tonung bringst, kannst du tun und machen, da ist kein Segen drauf. Besitzanspruch ist aber nie möglich vom Teufel. Das muss auch ganz klar gesagt sein. Du magst Fehler machen, aber du bist und bleibst das Kind von Gott. Das ist vielleicht auch ein Knackpunkt, da denken nicht alle gleich. Für mich scheint das sehr klar zu sein von der Bibel. Und es gibt Bibelstellen, die kann ich auch nicht anders deuten, die scheinen das Gegenteil zu sagen. Aber das ist wirklich, das ist ein kleiner Teil gegenüber der ganzen Vielfalt der Gesamtaussage der Bibel. Darum bin ich so felsenfest der Überzeugung, wenn du mal errettet bist, das ist natürlich eine grosse Frage, aber die Bibel macht das wieder eindeutig. Wenn du Jesus Christus als dein Herr und Heiland aufgenommen hast, dann bist du von dem Moment an sein Kind. Und du kannst nicht verloren gehen. Du kannst dein Heil nicht verlieren. Wenn du diese Unsicherheit im Herzen trägst, dann kommst du gar nie zu einer Sicherheit im Glauben. Dann hat der Teufel freies Feld. Und darum geht das einfach auf mit dem, wo Gott selber wirklich so deutlich durch die ganze Offenbarung von der Bibel immer vorbringt, von der Familie, von dem Hirte, der rausgeht, von dieser Errettung, dass die komplett und vollständig ist bei seinen Hebräerbrief, wo er den Vergleich bringt mit den Juden und sagt, die sind noch nicht zur Ruhe angekommen. Ich bin mich immer noch mit Milch beschäftigen. Und Milch ist, bin ich errettet, bin ich nicht errettet. Feste Nahrung ist, bekennen, bereuen und weitergehen mit Gott. Das ist feste Nahrung. Das braucht einen. Also so viel zu der Strategie vom Teufel. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Und ich habe da einen kleinen Clip gefunden. Da haben wir jetzt den Ton nicht dazu, der ist aber auch gar nicht wichtig. Aber der zeigt eigentlich, wie schwierig die einfachsten Sachen manchmal sind. Die einen scheinen es schon zu kennen. He? Aber geniessen das einfach. Hey, das jetzt habe ich ein Problem, nicht der. Nichts machen. Für uns wäre das falsch, oder? Nein. Da muss ein Fünfe hin. Komm, du bist kein Schweizer, du hast sowieso nichts zu sagen. Sorry, das war ein Witz, gell?
Ja,
das ist gut. Aber manchmal müssen wir uns bewusst sein, dass Gott viel grösseres Herz hat als wir. Und die Vergebung annehmen, wirklich zu glauben, dass Gott uns von ganzem Herzen liebt und uns alles vergeben hat, braucht einfach auch ein grosses Herz. Und darum ist der Glaube eben nicht nur eine Kopfsache. Es gehört so viel Herz dazu wie Kopf, Verstand und Wille. Und darum gefällt mir das kleine Ding da eigentlich sehr gut. Also, gehen wir zu unserer Verteidigung. Wir haben einen Boden, um uns zu verteidigen gegen den Teufel und seine Strategien. Wir sind Gottes Kind. Die Frage ist nur, ob ich das immer wieder bezweifle und nicht daraus lebe oder ob ich es eben wahrnehme. Aber wenn ich mir meiner Stellung in Christus bewusst bin, dann kann ich am Boden. Dann kann ich hinstehen und kann die Türen zumachen und zu behalten. Und das ist Verteidigung letztendlich. Darum fängt es auch damit an, dass du musst verstehen, was deine Stellung in Christus ist. Doch der Sohn Gottes kam, um die Taten des Teufels zu vernichten. Das war der Grund, wieso Jesus Christus kommen musste. Erlösung war nur möglich, wenn er die Werke vom Teufel zerstört hat. Und das hat er gemacht, indem er ihn besiegt hat. Und so hat er die Macht vom Teufel gebrochen. Der Tod ist aufgehoben worden, jetzt gibt es ewiges Leben. Und ewiges Leben gibt es nur, wenn der Tod besiegt ist. Das heisst aber auch, dass ich eben erlöst bin von dem Zwang, Gott müsse zu gefallen. Von dem Zwang, immer müssen gut sein. Oder ich hätte jetzt ein bisschen spöttisch sagen, von dem Zwang, Schweizer zu sein. Das ist wirklich etwas Schweizerisches. Die Schwaben haben das auch noch gut in sich. Aber schon. Ich finde schon, Schweizer sind da. Passt gut. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermäßig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Wenn kann Gott wirken? Wenn wir ein Ländler wirken, wenn wir glauben, dass wir sind, wer wir sind, Gottes Kind, Heilige, Gerechtfertigte. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jesus sitzt dort, weil er das alles angenommen hat, die Berufung, die er hatte, sie durchgezogen hat im Vertrauen und Glauben an seinen Vater und das auf sich genommen hat. Sein Tod, der Schmerz, den er hatte, all das hat ihn letztlich dorthin gebracht, dass er zur Rechten von Gott sitzt. Hätte er sich geweigert, wäre er nicht das Kreuz, würde er nicht zur Rechten zu Gott sitzen. Dein Platz und mein Platz als Kind von Gottes ist zur rechten Seite von Gott. Das ist da, wo uns zusteht. Aber nehmen wir ihn auch ein, den Platz? Ja, nein, da dazu bin ich. Dazu bin ich nicht rein genug. Dazu müsste man anders sein. Was ist das für eine Strategie? Wie viele von uns denken genau so? Und dann fragt man sich, wieso wir keine Freude erleben und keine Kraft haben. Ist eigentlich ganz logisch. Wär's, oder? Aber es ist auch wirklich ganz einfach, das zu ändern. Alles, was es braucht, ist eine Entscheidung, jetzt reicht es. Die Kraft ist in dir drin. In jedem von euch. Irgendwann sagen, jetzt ist genug. Jetzt habe ich 30, 40, 50, 60 Jahre so gelebt, jetzt reicht es. Und von dem Moment an, wo du die Entscheidung triffst, ist der Schalter umgelegt und du wirst anders erleben. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere, in dieser wie in der zukünftigen Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Ehrlich, das ist ein schwieriger Vers. Und unser Verhalten zeigt nur, wie schwer wir es tun damit. Denn unser Verhalten ist alles andere als perfekt. Aber die Worte steht. Und es ändert nichts an der Tatsache, dass wir uns nach dem ausrichten sollen. Und ganz ehrlich, wenn wir uns mehr damit auseinandersetzen würden, was das da bedeutet, und weniger würden uns rechtfertigen, ich glaube, wir kämen ganz schön schnell viel weiter. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns zum Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Nicht, weil wir gute Sachen machen, weil wir perfekt sind, die richtige Lehre haben. Das ist alles Quatsch, weil wir mit Christus verbunden sind. Beziehung. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum gehe zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Meinen Jüngern, nicht meine. Jesus seine Jünger. Das ist nochmal ein Unterschied. Also, versteh, wer du in Christus bist, ist deine erste Art, dich zu verteidigen gegenüber den Machenschaften vom Teufel. Werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn. Lasst euch stärken von seiner Kraft. Das ist etwas ganz anderes als ich selber. Der Fokus ist nicht auf dir, auf dem, was du tust. Der Fokus ist auf dem, was du denkst und glaubst. Das macht den Unterschied. Darum greift zu den Waffen Gottes. Wenn dann der schlimme Tag kommt, könnt ihr Widerstand leisten, jeden Feind niederkämpfen und siegreich das Feld behalten. Und das geht. Aber du brauchst eine andere Basis als Werk. Du musst die Basis haben und wissen, wer du bist und Stellung beziehen. Es funktioniert. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Deshalb ordnet euch Gott unter. Leistet dem Teufel Widerstand. Hebräer 4,7. Leistet dem Teufel Widerstand oder widersteht ihm. Und erst wenn du widerstanden hast in der Unterordnung von Gott, wird er von euch fliehen. Hey, was ist das für eine Autorität? Eine göttliche. Aber eine, die du musst wahrnehmen. Deine, meine Verantwortung. Geht nicht anders. Zweite Verteidigung, die tönt jetzt banal. Du sollst dich nicht fürchten. Kannst du sagen? Kann ich das? Das ist doch ein Gefühl, das ist doch eine Emotion. Ich kann doch die nicht beherrschen. Das ist auch ein postmodernes Denken. Ganz ehrlich. Ja, du kannst deine Emotionen nicht direkt kontrollieren. Aber wenn du anfängst, mit deinen Gedanken zu wissen, wer du bist, deine Identität mit Christus anfangen abgleichen, werden sich auch deine Gefühle ändern. Und das ist eine biblische Aussage. Du sollst nicht fürchten, du sollst keine Angst haben. Weil in Christus hast du keinen Grund, zum Angst zu haben. Das ist ein ganz kurzer Diskurs über Angst. Aber eigentlich genügt der schon, um angstfrei zu werden. Das ist jetzt eigentlich sehr einfach gesagt. Zugegeben. Aber probier es doch einfach einmal. Probier doch einfach mal, Gott zu glauben, zu vertrauen. Probier deine Stellung mal einzunehmen. Probier Gott einmal mehr zu glauben als diesen Angstgefühl. Ich weiss, das ist leicht dahingesagt, aber es ist nur gerade die Zeit, die ich dazu habe. Aber genau Satan will, dass du vor ihm Angst hast. Das ist sein Ziel. Darum tut er auch wie ein Leu brüllen. Oder? Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber unter den Leuen ist ja der Mann der Fuhlsack. Die Frau ist die, die jagt, oder? Aber der Mann macht dann noch etwas Entscheidendes. Er brüllt. Und scheinbar tut das männliche Gebrüll vom Leu so dermassen lähmen, dass die Frau einfach packen kann. Ist mir das so gesagt worden? Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich wollte es auch nicht wissen. Gibt mehrmals wahr, schon eine gewisse, oder? Das einzig Grosse an Dämonen ist ihre Klappe. Ganz ehrlich. Wenn du Angst hast vor diesen Dämonen, dann stimmt etwas nicht. Dann ist irgendetwas ein bisschen durcheinander. Angst in dem Sinn, dass du sie musst fürchten, musst du nicht haben. Weil in Christus hast du den Sieg. Aber wir müssen lernen, den Sieg in Anspruch nehmen. Wir müssen lernen, hinzustehen, und zwar selber, nicht andere für dich. Jetzt ganz ehrlich, das musst du lernen. Ja, kann man lang Amen sagen. Aber ich weiss selber, wie schwierig das da ist, jemandem das beizubringen. Und das ist der Punkt, wo wir nicht weiterkommen. Aber das muss unsere Absicht sein, eben Gottes Jünger zu machen, nicht unsere Jünger. Es ist so schön, Bedeutung zu haben, wenn andere einen brauchen. Was für ein Blödsinn. Wir müssen sie von Christus abhängig machen. Und Christus muss ihr Fixpunkt werden. Und nicht mehr Menschen. Und dann löst sich das mit der Furcht auch. Dämonen haben panische Angst vor Christen, die die Macht und Autorität in Christus kennen und praktizieren. Das ist mal ein ganz anderer Blickpunkt. Aus Jakobus 4, Vers 7. Unterordnet euch Gott, widersteht dem Teufel, so wird er von euch fliehen. Fliehen. Das ist nicht einfach so weggehen, das ist wegsäckeln. Wieso? Weil er besiegt ist. Und wenn du als Kind Gottes einstehst und sagst, und da bin ich, und manchmal nützt es nur schon, Jesus zu rufen, ganz laut, hey, dann ist die Sache klar und weg müssen sie. Aber du musst das bekennen. Du musst die Stellung einnehmen. Du musst das glauben. Das ist Autorität. Und die muss man haben. Und die hat man nur, wenn man sie ausübt. Mir gefällt das Beispiel. Der Raum ist voller Bazillen. Oder? Es wird jetzt ein bisschen besser. Der Frühling kommt, sind nicht mehr so viel am Husten. Aber von dem haben wir doch schon längst keine Angst mehr. Wir haben gelernt, mit diesen Bazillen umzugehen, oder? Wir herrschen über die Bazillen, auch wenn wir husten. Aber wenn es um Dämonen geht, dann werden wir alle verrückt. Dabei, hey, es ist wie Bazillen. Eben das Größte Macht, was sie haben, ist ihre Klappe. Ihre Schnur, schweizerdeutsch gesagt. Die dritte Art Verteidigung ist, konsequenter und logischerweise, dass man achtet, was man denkt. Das ist auch etwas. Wir sollen jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam von Christus. Das heisst, prüfen von Gott, ist der Gedanke gut? Führt er mich zu Gott hin? Ist das Gottes Wille oder ist es nicht Gottes Wille? Das klingt kompliziert, ist aber ganz einfach, wenn man es will und zulässt. Wir kommen nicht aus dieser Geschichte heraus, dass wir Verantwortung tragen. Bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken. Das passt vielen nicht. Und dann erst noch um Selbstbeherrschung. Bäh. Das passt nicht in unsere Zeit. Hauptsache dir passt es. Hauptsache für dich stimmt es. Ich habe das so satt. Ja, schaut doch einmal, wo wir hinkommen mit dem ganzen Plunder. Wir kommen in eine Gesellschaft ein. Ja, da ist der gesund ist, der blöd. Weil alle anderen, die, ich sage das ein bisschen salopp, jetzt sollte ich nicht sagen, das wird ja aufgenommen. Aber alle anderen haben so viel Recht und die werden so umsorgt. Aber die Gesunden sind die Kranken heute. Das redet jetzt der hier. Das ist das Empfinden, das ich manchmal habe. Und manchmal geht man das auch in den christlichen Gemeinden einfach zu weit, dass man schöselt und häselt und tut und macht, bis man umkippt. Anstatt man einfach Fakten auch mal sagt. Ich sage auch einmal sagt. Logischerweise ist Liebe zum Nächsten da und treibt uns da dazu zu sorgen. Aber Liebe heisst irgendwann zu sagen, schau, das ist Sache. Und jetzt musst du einfach mal entscheiden, was du willst. Aber da bin ich wahrscheinlich ein bisschen, weiss auch nicht, ein bisschen von früher. Aber so verstehe ich es. Bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung. Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade. Und das ist jetzt eben etwas für die... Ja, sag es jetzt nicht. Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Gnade erwartet uns. Gnade ist uns gegeben werden, weil Gott ist gnädig und barmherzig. Und wenn er es ist, sollten wir es auch sein. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an die Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Und ein bisschen weiter unter dieser Stelle heißt das, sagt der vernünftige Gottesdienst. Haben wir vernünftige Gottesdienst? Also, auf deine Gedanken achten. Das ist etwas Gleiches, wie wenn du im Dunkeln inne bist. Einfach das Licht anmachen. Hä? Das ist eigentlich einfach. Schwieriger dabei ist jetzt für mich, das zu wählen. Manchmal will ich einfach nicht. Mit dem habe ich am meisten Stress. Zu wählen, was Gott will. Ha! Kann ich sofort. Aber ich will es nicht immer. So blöd bin ich. Aber ich bin manchmal in guter Gesellschaft. Also, wir sind aufgefordert, das Licht anzuknipsen. Wie ist es denn? Wir sind so darum bemüht, uns an dem Falschen, sei es Fehlverhalten oder alles, was falsch ist, studieren. Jetzt haben wir viel über den Teufel geredet heute Abend, oder? Aber bei allem wissen wir und haben das auch erlebt, es geht nur ums Minimum zu wissen und zu verstehen. Aber das Wesentliche ist und bleibt das Original. Wer hat Denker gelernt da innen irgendwie so etwas? Ah doch? Dann müsste ich das jetzt auf dich... Ah, bist du aufgewacht, hoi. Denn wenn du wissen willst, was Falschgeld ist, tust du nicht das Falschgeld als solches studieren, sondern du lernst das Original auf jeden Millimeter kennen. Und das gibt dir die Sicherheit, können zu unterscheiden zwischen Fake und Original. Die Wahrheit wird euch frei machen. Ihr werdet sie erkennen, wenn ihr sie wollt. Und dann wird sie euch frei machen. Das ist das Original und das ist viel mehr als eine 50er Note. Das Original ist Jesus. Jetzt der Kampf um unsere Gedanken. Der Kampf ist real. Was denkst du jetzt? Lass das nochmal passieren, den Krampf oder Kampf, den du gehabt hast. Und die Frage, die ich jetzt an dich ganz persönlich zum Schluss habe, ist, was hast du jetzt gelernt, um dem Krampf ein Ende zu setzen? Dass es nur noch ein Kampf bleibt. Ich sage jetzt ganz bewusst, nur noch ein Kampf. Weil du hast auch gelernt, wenn du deine Stellung beziehst in dem Kampf, hast du schon den Sieg. Die Lösung liegt nicht darin, dass du keinen Kampf hast. Die Lösung liegt darin, dass du weißt, wer du bist in Christus. Und neu die Autorität und die Macht, die Wahrheit von Gottes Wort in dir so viel Platz hat, dass du kannst dem Teufel sagen, lass, dort ist die Tür. Dort gehst du raus. Mach das mit all diesen falschen Gedanken. Nimm die Stellung ein. den Ängstlichen unter euch, das ist nicht Hochmut. Das ist Glauben. Das ist wirklich Glauben. Das ist pragmatischer Glauben. Und Glauben muss praktisch sein. Und das ist das, was Gott gemeint hat. Probier es einfach einmal. Du musst nicht stark sein. Jesus ist stark. Er ist dein Held. Aber du musst Jesus sagen, Herr Jesus, danke, dass du mir die Kraft gegeben hast. Und in deinem Namen mache ich jetzt die Tür zu. Und ich sage dir eins, der grösste Kampf, bin ich dafür überzeugt, ist das gleiche wie bei mir. Wollt ich das wirklich? Wenn ich es will, dann lehre ich, einen Schritt nach dem anderen zu machen und die Türen zuzumachen. Es macht vielleicht Angst, aber Gottes Wort ist wahr. Das Wort wird uns frei machen. Zu mit dieser Tür. Und wenn du das einmal erlebt hast, dann merkst du, wow, wie blöd bin ich gewesen, all die 40 Jahre lang, dass ich das nicht schon früher gemacht habe. Weil das, was du erleben kannst, der Frieden, die Freude, wow, das ist etwas, das wollen wir alle. Und die kannst du haben. Ich bete zum Schluss. So danken wir dir ganz einfach, Vater im Himmel, dass dein Wort wahr ist. Wir danken dir, Herr, dass du uns wirklich erlöst hast. Die Erlösung ist real. Aber der Kampf ist auch real. Aber du hast uns die Lösung gegeben, Vater im Himmel. Lehre uns, Herr Jesus Christus, zu verstehen. Lehre uns umzusetzen. Lehre uns, die Menschen zu sein, Herr Jesus Christus, wo du siehst in uns innen. Weil du dich selber in uns innen siehst. So lehre uns, die Stellung einzunehmen. Lehre uns wirklich als deine Kind hinzustehen, herzustehen und vorwärts zu gehen. In deinem Namen. Amen.